In den vergangenen Tagen haben Sie bei uns schon den einen oder anderen Jahresrückblick gehört. In der heutigen Sendung blicken wir auf unser Programm 2019 zurück. Wir haben einige unserer Interviews oder Ausschnitte aus diesen für Sie zusammengestellt. Es geht dabei um Musik, Sport, Literatur und Geschichte, aber nicht um Politik oder Wirtschaft. Und wir starten mit Literatur. Die Schriftstellerin Radka Denemarkova blickt auf ein gutes Jahr zurück. Anfang 2019 ist die deutsche Übersetzung ihres Romans »Ein Beitrag zur Geschichte der Freude« erschienen. Die Autorin hat ihr Werk nachfolgend bei der Buchmesse in Leipzig und bei weiteren Lesungen in den deutschsprachigen Ländern präsentiert. Im April wurde sie dann für ihren jüngsten Roman »Hodinys Olova«, auf Deutsch etwa »Bleierne Stunden«, mit dem tschechischen Literaturpreis Magnesia Litera für das beste Buch ausgezeichnet. In dem Werk kritisiert die Schriftstellerin die europäische Gesellschaft für ihr Wohlwollen gegenüber dem Regime in China, wie sie in einem Interview mit Markéta Kachlíková sagte.
Wir bewundern China, weil das alles wirtschaftlich wunderbar funktioniert. Aber niemand möchte sehen, dass dort wirklich sich das Schlimmste von Kapitalismus und das Schlimmste von Kommunismus geküsst hat und es wirtschaftlich funktioniert. Und dann habe ich dieses Thema künstlerisch verarbeitet. Das war harte Arbeit, 5 Jahre. Und das war eigentlich in diesen 5 Jahren, ich war sehr, sehr, sehr paralysiert. Nicht paralysiert, sondern schockiert. Ich meinte, dass wir alle Themen, die ich hasse, endlich vergessen. Aber alles ist da. Rassismus, Antisemitismus, Sexismus. Das ist mein Lebenswerk, muss ich sagen. Da habe ich alles gegeben, als ob ich das letzte Buch meines Lebens schreibe. Und es ist mir wirklich egal, was jeder sagt, besser kann ich das nicht. Mit dem Roman wollte ich auch zeigen, wir sind Teil der globalisierten Welt. Nicht, dass dieser Nationalismus in Tschechien, Polen, Slowakei, Russland zeigt, wir sind die Besten. Nein, wir sind verbunden. Wir sind Teil der Menschheit.
Im deutschsprachigen Raum ist Anfang des Jahres Ihr Roman »Ein Beitrag zur Geschichte der Freude« in deutscher Übersetzung herausgegeben worden, und zwar von dem Hoffmann und Campe Verlag in der Übersetzung von Eva Profosova. Der Roman fängt an wie ein Krimiroman, dann kommt man aber zu einer weiteren Schicht, die eigentlich die Hauptlinie ist. Können Sie ein bisschen beschreiben, worüber der Roman erzählt?
Es geht darum, dass ein Polizist einen Kriminalfall da beobachtet, aber hinter diesem einfachen Kriminalfall öffnet sich die große Welt. Verbrechen, es geht um sexualisierte Gewalt, aber im Rahmen von vielen, vielen Jahrhunderten. Ich wollte damit auch sagen, genug. Also Vergewaltigung ist Verbrechen, das hat mit dem Sex nichts zu tun. Und am Anfang war, das ist sehr interessant, was den Schriftsteller inspirieren kann, war ein Satz während der Diskussion in Deutschland, aber über das Buch »Ein herrlicher Flecken Erde«, wo ein Mann immer mich gefragt hat, wann werden endlich von der tschechischen Seite alle vertriebenen Deutschen entschädigt. Und ich habe ihm gesagt, ich bin für die Literatur, ich bin keine Politikerin, aber er war ein bisschen aggressiv. Und dann habe ich spontan gesagt, mich interessiert, wann werden endlich entschädigt alle Frauen, die damals vergewaltigt wurden, aber von Soldaten aller Armeen. Und er hat nur spontan auch reagiert. Er hat gesagt, aber die waren nur vergewaltigt. Und dieses Wort nur habe ich mir nach Hause mitgenommen, als Messer im Rücken. Und dann habe ich mir gesagt, ja, okay, nur. Und jetzt öffne ich das Thema, aber kompromisslos. Für Frauen der ganzen Welt.
Der Roman ist sehr kompliziert, sowohl thematisch als auch formal. Ihre Sprache ist sehr vielschichtig, bildhaft. Wie schreiben Sie eigentlich? Ist es spontan oder müssen Sie sehr viel nachdenken, überlegen, ausklügeln, die Sätze?
In jedem von meinen Romanen, das ist immer Kampf um die Sprache. Das ist für mich Literatur. Und die Arbeit ist immer ähnlich. Ich muss auch viel nachdenken. Also Intellekt ist sehr, sehr wichtig. Und dann diese Kreativität oder diese literarische Talent, das alles mischt sich. Aber ich muss mich auch sehr, sehr vorbereiten, lesen und das alles vergessen. Und dann denke ich Geschichte aus, Figuren. Und das Schreiben ist dann eigentlich am Ende, wenn ich das alles im Kopf habe. Und jedes Thema braucht auch andere Sprache. Das ist bei mir sehr, sehr wichtig.
Sie haben einmal gesagt, Sie können in Ihren Werken für die Opfer sprechen, die sonst schweigen. Ist gerade dies Ihr Anliegen? Also wählen Sie mit Absicht solche Themen, über die man lieber schweigt, die man nicht gerne thematisiert in der Gesellschaft?
Ich habe mir auch gesagt, ich könnte da auch nur einfach schreiben, sich abkapseln, aber ich kann nicht aus meiner Haut ausspringen. Und Literatur hat mir auch, Leserin, auch sehr, sehr geholfen in meinem Leben. Und das vergessen wir, diese Sensibilität, dass wir die Welt anders sehen. Es gibt wirklich von Opfern, die keine Stimme haben oder die sich schämen. Und da finde ich, da ist die Stärke der Literatur und das mache ich immer. Die Literatur soll nicht lügen.
Soweit der Ausschnitt aus einem Interview mit der Radka Denemarkova vom März. Wir bleiben bei der Kultur. Die tschechische Mezzosopranistin Štěpánka Pučálková ist Solistin und Ensemblemitglied der Semperoper in Dresden. Sie tritt auch in anderen renommierten Opernhäusern und Konzertsälen auf. Im Sommer dieses Jahres sang Pučálková beim Internationalen Musikfestival im südböhmischen Krumau. Nach dem Open-Air-Konzert hat Martina Schneibergova mit ihr gesprochen. Hier ein Ausschnitt aus dem Interview.
Frau Pučálková, was war ausschlaggebend für Ihre Wahl, diesen Beruf zu machen?
Tja, also angefangen hat es natürlich, als ich klein war, als ich ein kleines Kind war, wo mich meine Oma in so einer Musikschule immer begleitet hat. Und ich habe eigentlich mit Klavier angefangen und dann von anderem Zimmer eben Gesang gehört. Und da habe ich gesagt, wow, das gefällt mir, das würde ich gerne auch probieren. Und so ist dann so gekommen, dass ich auch mit Gesang angefangen habe. Und irgendwie bin ich dann aufs musische Gymnasium in Prag gegangen, bis zur Matura und weiter auf JAMU, also in Brno, auf Janáček Musikakademie. Und weiter habe ich dann nach Salzburg gewechselt, weil ich inzwischen habe ich in einer Masterclass meine damalige und noch jetzige Lehrerin Frau Elisabeth Wilke kennengelernt, die mich dann eben nach Salzburg mitgenommen hat oder eingeladen hat. Und der Grund, warum ich eigentlich mit Musik angefangen habe, war, mir hat es immer gefallen. Also ich habe immer das sehr genossen, die verschiedenen Farben der Musik und auch eben im Gesang dann weiter. Also ich bereue gar nichts und ich bin wirklich glücklich, dass ich diesen Beruf ausüben darf.
Wie wichtig ist für einen jungen Sänger oder eine junge Sängerin der Gesangslehrer?
Sehr wichtig, finde ich. Also ich hatte wirklich das Glück, dass ich Elisabeth getroffen habe, Frau Wilke, die mir wirklich alles gegeben hat und das quasi aus mir gemacht hat, was ich jetzt bin. Ja. Und als junger Sänger natürlich, man hat ganz viel Vertrauen in die Person, die ihn unterrichtet. Und man kann natürlich auch ganz vieles falsch machen, weil man selber noch gar nicht natürlich weiß, wie was geht technisch und so weiter. Und man vertraut, sage ich jetzt mal, blind. Ja. Und wenn der Weg von dem Lehrer oder wenn das, was er unterrichtet, richtig ist, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig. Ja. Aber kann auch eben schief gehen.
Haben Sie eine besonders beliebte Opernrolle?
Ja, viele, ganz viele. Natürlich einige, die ich gemacht habe, zum Beispiel Madame Butterfly, das ist natürlich der Schlager, sagen wir mal so, in der Oper. Aber auch, was noch hoffentlich an mich kommen wird, die Norma zum Beispiel von Bellini. Da ist auch eine meiner Traumrollen, die Adalgisa, die hoffentlich auch irgendwann mal kommt. Dann gibt es das verschiedene anderen Wagner natürlich, liebe Wagner. Also das ist ganz wichtig natürlich für uns auch Sänger. Ich habe selber in zwei Wagner-Opern schon mitgewirkt, also ich könnte wirklich von allem etwas nennen. Also ein Lieblingsstück ist schwer zu nennen, muss ich wirklich ehrlich sagen.
Hören Sie auch andere Musik, also sozusagen klassische Musik, Opernmusik?
Weniger, weil ich selber natürlich sehr viel, also im Alltag sehr viel Musik höre. Ich gehe gerne in die Konzerte, ins Ballett sowieso. Jetzt gerade in Dresden gibt es ganz gute Möglichkeiten, ein schönes Ballett zu besuchen. Also zu Hause weniger, muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn wirklich eine schöne Gelegenheit gibt, wo auch eben Kollegen zum Beispiel mitwirken, dann lasse ich mir das natürlich nicht entgehen.
Sie traten schon in verschiedenen Ländern auf. Kann man das Publikum vergleichen? Sind die Reaktionen unterschiedlich? Hierzulande zum Beispiel, das in Krumlau.
Das ist immer so eine ständige Frage, die ich bekomme. Vergleichen Sie das Publikum? Ist ganz schwer. Es kommt darauf an, wo es stattfindet, wie das Publikum erfahren ist in der Musik. Also was ich erlebt habe, zum Beispiel in Österreich, gerade in Salzburg oder jetzt in Dresden, also von dem Applaus her oder von dem Kennen von dem Publikum würde ich fast sagen, es ist vergleichbar. Natürlich, wenn da Leute sitzen, die viel von Musik verstehen, die wirklich Feinschmecker sind, die wissen, was sie erwartet, was sie hören wollen, dann sind die Reaktionen meistens natürlich, sagen wir jetzt gleich, ja. Aber wenn natürlich Leute kommen, die, oder wo es nur um Prestige geht, dass die gesehen werden, wie eben zum Beispiel in Salzburg ist ganz, ganz oft der Fall, da merkt man sofort, dass die Leute keine Ahnung haben, so blöd gesagt, ja. Aber auf der anderen Seite, die sind vielleicht sogar netter zu uns, ja, weil die sagen, oh, wie toll das war und wie du gesungen hast und wow, die Höhe, das ist voll schwer und so. Und dann sage ich, ja, natürlich, klar ist es schwer, aber es ist mein Beruf, es soll eigentlich mir leicht fallen, ja, also, nee, und hier in Krumlau zum Beispiel, in Český Krumlov, gut, heute das Wetter war, es war kalt, es hat geregnet, aber ich habe trotzdem in den Gesichtern des Publikums diese leuchtenden Augen gesehen. Also ich glaube, die haben es richtig genossen heute und es ist natürlich immer so ein Highlight hier, dieses Gala, das Endschlusskonzert sozusagen.
2019 wurde an den Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren erinnert. Dem ging 1989 die Flucht von vielen tausend DDR-Bürgern unter anderem in die bundesdeutsche Botschaft in Prag voraus. Als im Herbst des Jahres mehrere tausend Bürger mit dem Zug aus Prag in die Freiheit fuhren, war auch Frank Schröter unter ihnen. Der ehemalige politische Häftling wurde aber auf Umwegen zu einem Botschaftsflüchtling. Er erfuhr bei einem Urlaubsaufenthalt in Pilsen, dass aus Prag die Züge in Richtung Westen rollen. Und so machte auch er sich auf in die Hauptstadt der Tschechoslowakei. Bei einer Gedenkveranstaltung auf dem Bahnhof im Prager Stadtteil Liben hat Frank Schröter gegenüber Radio Prag International über seine Geschichte gesprochen. Strachinja Butschan hat die Fragen an ihn gestellt.
Also was war denn die Initialzündung 89 dann, dass Sie nach Prag gekommen sind? Also wie haben Sie das gewusst, dass sich hier etwas tut, das von hier aus vielleicht einen Weg nach draußen führt?
Also ich habe in Pilsen Urlaub gemacht. Ich habe seit Jahren da einen Freund gehabt und habe durch Zufall Urlaub gemacht, weil ich habe nicht geglaubt, dass das mit der Botschaft klappt und dass man die Leute ziehen lässt. Und ich bin politisch hier tätig gewesen und auch inhaftiert und habe dann den Genscher auf dem Balkon gesehen im Fernsehen. Und da habe ich gesagt, hier entweder jetzt oder nie.
Also Sie waren nicht auf dem Botschaftsgelände,
Und bin dann von Pilsen nach Prag gefahren, denn ich habe mir gesagt, 3000 Menschen kann man in 20 Minuten nicht evakuieren. Und weil der Geheimdienst mir noch 5 Jahre Zuchthaus angedroht hatte, habe ich mir immer so eine Hintertür offen gelassen. So, als ich dann hier an der Botschaft ankam, sind die Busse vorgefahren. Und die Flüchtlinge kamen aus der Botschaft rein in den Bussen. Und da hatte ein Schweizer Tourist zu mir gesagt, der hatte es gesehen, dass ich da so bei den Geheimdiensten dahin geschlichen bin. Und hatte gesagt, sieh zu, dass du in den Bus mit reinkommst. Und dann bin ich in den Bus mit reingegangen. Und dann wurden wir hierher gefahren auf den Bahnhof Liben. Und dann standen wir hier vor dem Bahnhof ungefähr mit 3000 Menschen. Alle eingeschüchtert, traumatisiert. Und dann hat ein Freund aus Berlin auf einmal gerufen, mein Name ist Schröter. Man hat immer Schröti gesagt, dann hat der gerufen, Schröti, du auch hier, dann kannst du ja nicht bei der Stasi gewesen sein, mein Geheimdienst. Weil das so ein Misstrauen war in der kommunistischen Gesellschaft, sind viele Menschen auch kaputt gegangen. Ja, an Zersetzungsmaßnahmen, Alkohol. Man hat ja früher immer gesagt, von Magdeburg bis Vladivostok werden die Männer nicht alt.
Wurde das denn überhaupt nicht kontrolliert, wer in der Botschaft war und danach also zum Bahnhof gekommen ist? Und war das einfach so ein Durcheinander?
Es war auch ein Durcheinander, denn 3000 Menschen, das kann man schwer organisieren. Wie gesagt, Frauen und Kinder waren manchmal nicht ansprechbar, vor Angst und vor Traumatisierung. Und als ich dann im Zug war, habe ich dann einen Diplomaten angesprochen und habe ihn gefragt oder gesagt, hier, dass ich Angst habe. Ich war nicht in der Botschaft drin und bin auf den Listen nicht mit drauf. Ich habe Angst, dass die mich rausholen, wenn die Züge durch die DDR gehen. Dann, man hat mir noch 5 Jahre Zuchthaus angedroht. Und da hat jetzt eben gesagt, hier machen Sie mal keine Sorgen, wir passen auf Sie auf. Also.
Wie haben Sie denn die Tschechen erlebt, also als Sie hier in Tschechien dann waren und eigentlich auf den Weg nach draußen gewartet haben?
Die kleine Vorgeschichte ist, ich bin von Pilsen bis nach Prag ungefähr eine Stunde gefahren. Ich bin dreimal angehalten, habe geweint. Das ganze Leben verändert sich, ja. Dann bin ich in Prag rein, die Vorstadt war wie tot. Ich habe im Kopf gehabt, Geheimdienste, vielleicht Heckenschützen, wie 68. Und habe dann einen Tschechen getroffen, so mein Alter, so um die 55, der war betrunken. Lader gehabt, Kamerad, oh, nichts verstehen. Oh, Problemo, nervös. Ah, Botschaft, sagt er. Ich sage, ja, hier hast du 100 DDR-Mark, bring mich zur Botschaft. Und da hat er mich sofort dahin gefahren. Und dann habe ich keinen Parkplatz bekommen mit meinem Auto. Und da war ein Parkplatz noch war an der Botschaft. Da standen die ganzen Autos von den Flüchtlingen. Und das war die Vorgeschichte. Ne?
Und Sie sind dann in Hof angekommen. Wie war das dann weiter? Also Sie sind dann weiter nach Hamburg, oder wenn ich das richtig verstanden habe?
Wir sind zuerst ins Aufnahmelager, wie ich mich erinnere, Pocking. Das ist, glaube ich, der Landkreis Passau. Da sind wir dann erstmal 14 Tage oder 10 Tage aufgenommen worden. In WGs mit mehreren Leuten. Wir wurden sehr gut hier versorgt. Ich habe mich am 17. Juni hier bei der Kanzlerin in Berlin auch bei Herrn Seehofer bedankt. Und als wir uns dann angemeldet hatten, hat man uns gefragt, wo wir hin wollten. Einer erst nach Bremen, der andere nach Hamburg, einer nach München. Und ich hatte Verwandtschaft in Nordrhein-Westfalen, wo ich dann erstmal 1,5 Jahre gewohnt habe, um erstmal mich einzuleben hier und Fuß zu fassen. Ne?
Aber Sie haben dann 89 im November gesehen, dass die Mauer gefallen ist und dass es eigentlich vorbei ist. Was haben Sie dann gefühlt, wenn ich ganz salopp fragen darf?
Ich weiß nicht, die Ereignisse, die überschlugen sich. Und durch meine Haft, die Traumatisierung, es war eigentlich alles eigentlich unbegreiflich. Ne? Diese kommunistische Herrschaft, dass das System kaputt geht. Und also ich fand keine Worte dafür. Also es war einfach viel zu viel.
Sie sind nach der Wende aber zurück in die DDR gegangen?
Nein, ich bin da nicht mehr zurückgegangen hier. Ich bin 1991 nach Lübeck gezogen, wo ich bis heute wohne und auch gearbeitet habe. Und 2010 habe ich dann durch die politische Haft eine Retraumatisierung bekommen, einen Schlaganfall überlebt und bin seitdem früh berentet invalide. Opfer des Stalinismus, ne?
Und in Prag waren Sie dann noch einmal danach?
Seitdem nicht mehr. Hm. Ich hatte all die Jahre auch immer meine gesundheitlichen Probleme. Und ja, aber heute musste ich hier, es hat mich hergezogen.
Was ist das für ein Gefühl, hier zu stehen? Also erkennen Sie das wieder?
Ja, ich muss meine Tränen zurückhalten.
Ende September wurde in der deutschen Botschaft in Prag mit einem Fest an diese DDR-Flüchtlinge von 1989 erinnert. Dabei konnten die Besucher auch einen Blick vom Balkon werfen, auf dem Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher seine Worte sagte: Wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise möglich geworden ist. Einer, der zusammen mit dem FDP-Politiker die Fahrt der Flüchtlinge in die BRD ausgehandelt hat, war der damalige Kanzleramtschef Rudolf Seiters. Bei der Feier in der Botschaft kam direkt auf dem Balkon folgendes Gespräch zustande.
Herr Seiters, Sie waren ja vor 30 Jahren hier auf diesem Balkon, auch als Genscher die mittlerweile schon fast berühmten Worte verkündete. Wie ist es für Sie, Sie sind ja auch dazwischen noch ab und zu mal wieder hier gewesen, wie ist es für Sie, nach 30 Jahren wieder hierher zu kommen?
Ich bin ja nicht alleine hierher gekommen, sondern die Flüchtlinge sind ja in einem außergewöhnlich großen Ausmaß hier gekommen. Jahrhunderte, die noch die Erinnerung haben an die damaligen Stunden, die sie und Tage, die sie hier verbringen mussten. Und ich habe immer nur, auch heute wieder, gespürt von den Menschen, wie dankbar sie sind, dass sie die Chance hatten, in die Freiheit zu kommen und mitzuwirken, auch am Untergang einer Diktatur. Ich habe das ja auch selber erlebt, Emotionalität hoch, wo Männer und Frauen Kinder auf dem Arm hatten und immer wieder sagt, nicht nur für uns ist diese Freiheit wichtig, sondern jetzt auch für die Zukunft unserer Kinder.
Haben Sie damals, vor 30 Jahren, auch die Möglichkeit gehabt, direkt mit den Leuten zu reden, oder war da eigentlich nur Zeit für Offizielles?
Nein. Also wir sind ja erst in der Nacht zurückgeflogen nach Bonn, Genscher und ich sind auch dort in die Fernsehanstalten gegangen. Aber wir haben doch hier Stunden verbracht und es gibt ja auch die Fotos, wo wir gemeinsam mit vielen, vielen, vielen Flüchtlingen sprechen. Und ich wurde auch heute wieder angesprochen von sehr, sehr vielen Flüchtlingen, die damals den Kontakt mit mir hatten.
Wie war diese letzten entscheidenden Verhandlungen mit der Führung der DDR bzw. den Vertretern Ostberlins?
Ich hatte ja viele Gespräche, Außenminister Fischer, auch telefonisch, der Stellvertreter Kolikowski in Ostberlin, Rechtsanwalt Vogel, dann Schalk Golodkowski und der ständige Vertreter der DDR, Horst Neubauer. Die Haltung war stur, auch nach der Öffnung der ungarisch-österreichischen Grenze. Aber je näher der Oktober rückte, umso spürbarer war die Nervosität. weil man ja nicht haben wollte, dass die große Jubiläumsfeier überlagert würde von den schädigenden Bildern aus Prag, für die DDR schädigenden Bilder. Und außerdem wollte Schalk-Golodkowski Devisen, Finanzhilfen, die ich zusagen konnte, aber unter der Bedingung, dass die Freilassung der Flüchtlinge erfolgt. Und von daher war ich nicht überrascht, als ich am 29. September einen Anruf bekam, dass Herr Neubauer mich dringend sprechen wollte. Wir verabredeten uns auf den nächsten Tag bei mir im Büro im Kanzleramt. Herr Genscher kam dazu. Dann wurde uns diese positive, erlösende Nachricht überbracht. Also in der Folgezeit merkte man, irgendwie muss die DDR interessiert sein, dass dieses Problem gelöst wird. Und da wir gesagt haben, wir lösen das Problem nicht, das müsst ihr lösen, war eigentlich die Entscheidung folgerichtig.
Hatten Sie da schon irgendwie auch ein Gefühl, naja, also lange kann das so nicht weitergehen?
Also wir haben damals am 30. September und danach nicht geahnt, dass wir ein Jahr später die Wiedervereinigung haben würden. Das haben wir im Übrigen auch noch nicht am 9. November, als die Mauer fiel. Denn Sie erinnern sich, dass 14 Tage später ja Helmut Kohl seinen 10-Punkte-Plan im Bundestag verkündet hat, der ja noch von einer ganz anderen Zeitschiene aus ging, also konföderierte Strukturen etc. Natürlich war für die DDR ein großes Problem, dass der Flüchtlingsstrom in die Bundesrepublik nicht aufhörte, auch nicht nach der Öffnung des Brandenburger Tores. Aber die Überzeugung, jetzt haben wir die Chance auf die Wiedervereinigung, hatten wir in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember in Dresden, weil das die Stunden waren, wo Helmut Kohl ja mit großem Jubel begrüßt wurde an der Ruine der Frauenkirche in Dresden, wo zigtausende Menschen waren und die Fahrt durch die Stadt zum Hotel Bellevue war gesäumt von Menschen, die "Wir sind ein Volk" riefen und "Ja, Helmut, Helmut". Da waren wir überzeugt, es hat jetzt gar keinen Sinn, auch angesichts der miserablen finanziellen und wirtschaftlichen Lage der DDR noch weitere Vereinbarungen mit der Regierung im Modrow zu treffen, mit einer Ausnahme, möglichst schnell die freien Wahlen herbeizuführen, die dann ja auch am 18. März 90 stattfanden.
Herr Seiters, vielen Dank für das Interview.
Okay.
Nicht zuletzt verfolgen wir auch den Sport. 2019 hielt dieser Bereich wieder mehrere Höhepunkte bereit. Sehr gefreut haben sich die hiesigen Fußballfans vor allem, dass sich die Nationalmannschaft erneut für die Endrunde einer Europameisterschaft qualifiziert hat. Und das mit einem stark umgekrempelten Kader. Über diesen und weitere Aspekte der EM-Qualifikation hat Radio Prag International mit einem Experten gesprochen, mit dem ehemaligen tschechischen Nationalspieler Pavel Kuka, der einst auch 6 Jahre lang in der deutschen Bundesliga stürmte. Das Gespräch mit ihm führte Lothar Martin. Hören Sie nun Auszüge des Interviews.
Herr Kuka, wie ist Ihre Einschätzung zur EM-Qualifikation, in der sich die tschechische Mannschaft das 7. Mal in Folge erfolgreich durchgesetzt hat?
Ja, der Hauptsache ist, dass wir uns qualifiziert haben und egal wie, weil wir haben auch gute und schlechtere Spiele gemacht. Hauptsache haben wir zu Hause ein sehr gutes Spiel gemacht gegen England und am Ende auch die wichtigsten 3 Punkte geholt. Und damit ich ausgehe, dass wir Fußball spielen können und dass wir auch die guten Gegner besiegen können. Das ist die wichtigste Information für uns. Die Engländer sind momentan sehr, sehr stark und trotzdem haben wir die besiegt.
Das eine ist das Ergebnis, das andere ist die Spielweise. War diese okay, mit Ausnahme des blamablen 0:5 im Wembley am Anfang der Qualifikation und dem 0:1 in Bulgarien am Ende? Oder würden Sie das etwas differenzierter sehen?
Wir haben ein ganz neues Mannschaft gebaut und es ist normal, dass man am Anfang nicht alles und natürlich war ein sehr schweres Spiel für die neuen Leute. Genau in Wembley in England, da haben wir wirklich deutlich verloren, aber dann am Ende haben wir die richtigen Punkte geholt und haben uns qualifiziert. Und jetzt ist wieder eine sehr große Arbeit vor uns und wir müssen wirklich diese Mannschaft für die Europameisterschaft bauen. Wir haben also einige sehr gute Individualität. Und jetzt zum Beispiel hat uns sehr viel gefehlt, unsere Stürmer, der Patrick Schick, der hat sich verletzt. Und das ist für tschechische Fußball natürlich sehr schwer, so einen sehr guten Spieler nachsetzen.
In welchem Spiel hat denn die tschechische Mannschaft Ihrer Meinung nach ihre beste Leistung vollbracht, die, wo Sie sagen würden, das wäre der Anspruch für die Zukunft?
Ja, wie ich gesagt habe schon, das war die Leistung gegen England zu Hause. Da hat man sofort gesehen, wie die ganze Mannschaft als Mannschaft gearbeitet hat. Und das war für mich die größte Leistung. Fußball nach wie vor ist ein Mannschaftssport und da müssen alle 11 Leute zusammenarbeiten und es ist das Wichtigste als die Individualität. Und für mich war das die beste Leistung.
Diese Qualifikation ist auch das Werk von Nationaltrainer Jaroslav Šilhavý. Welchen Anteil hat er für Sie am Erfolg?
Das ist nicht das Einfachste für mich, weil Jaroslav Šilhavý ist mein größter und bester Freund. Wir haben sehr lange zusammen gespielt und auch auf einem Zimmer immer zusammen gewohnt. Das war praktisch meine zweite beste Kollege, wie der Miroslav Karlec. Mit ihm haben wir alles am Anfang. Der war auch der erfahrene Spieler, der hat mich auch sehr viel geführt am Anfang. Und nicht nur bei Slavia, aber auch vorher die zwei wichtigsten Jahre bei Armeedienst, bei Rote Stern Eger, da haben wir auch schon hier zusammen gespielt. Ich kenne ihn sehr gut, das ist ein von Charakter der beste Mensch. Und ich bin froh, dass er Erfolg hatte, nachdem, wo er bei Slavia Prag eine sehr gute Leistung auch gemacht und gegeben. Und der tschechische Meister mit Slavia geholt hat, dann auch genauso hat er einen Erfolg gehabt bei Nationalmannschaft und sofort hat sich qualifiziert und für mich ist das ein sehr guter und korrekter Trainer.
Meine letzte Frage gehört nochmal zur EM-Endrunde. Was halten Sie überhaupt von der Ausweitung der Endrunde von 16 auf 24 Mannschaften sowie vom Vergabemodus mit 12 über ganz Europa verstreuten Spielorten?
Muss man abwarten. Das ist ganz neues System und was rauskommt davon, das weiß keiner. Für die Fans wird das so ein bisschen schwieriger, weil die müssen sehr viel reisen. Das sieht nicht so gut aus, aber muss man abwarten. Wir werden nachher sehen und schätzen alles, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht.